der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kabinengespräch. Ich bin Jan, Redakteur bei der DFB-Trainerzeitschrift Fußballtraining. Und wir haben einen neuen Gast. Wer bist du?
Ja, sportfrei. Benno Adam, mein Name.
Ja, Benno. Erzähl doch mal, was machst du im Fußball? Wieso quatschen wir heute zusammen?
Ja, erstmal danke für die Einladung, Jan. Und ich bin derzeit U16-Trainer bei Bayer Leverkusen. Und ich freue mich heute hier mit dir gemeinsam über Training, verschiedene Dinge zu sprechen.
Sehr cool. Erklär doch mal so ein bisschen, wie du dich erzähl doch mal, wie du dich als Trainer beschreiben würdest. Wofür stehst du in deiner Trainerarbeit?
Ich glaube, so ein bisschen, wo wir letzte Woche vor unserem Fußballtraining Zeitschriftsbeitrag gesprochen haben, hart aber herzlich würde ich das ganz kurz und prägnant auf den Punkt bringen, wo ich mich als Trainer sehe, was ich von Spielern fordere, um sie zu fördern in jederlei Hinsicht. Nicht nur auf dem Platz und da jeweils was mitzugeben. Und so würde ich das einfach mal ganz kurz und knapp abrunden.
Wann bist du denn hart und wann bist du herzlich?
Ich glaube, das kommt tatsächlich auf den Moment drauf an. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Situationen, da braucht man ein bisschen Gespür für, wann du als Trainer mal hart sein musst. Vielleicht auch mal die lange Leine, wann du herzlich sein musst, wenn es bei Spielern vielleicht, wo du merkst, es gibt Probleme privater Natur Hinsicht oder in anderen Dingen, aber vielleicht auch mal, wo du eine Mannschaft auf Kurs bringen musst, wo die Leine halt ein Tick kürzer ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen Gespür für haben. Auch, was sagt dein Trainerteam dazu? Was kommt als Input davon? Was flüstern sie dir ins Ohr? Mhm. Und ich glaube, das ist so, was ich da finde, ganz, ganz wichtig ist.
Hast du denn irgendein Beispiel aus der Praxis, was du uns vielleicht geben kannst, so aus der Vergangenheit, wo du sagst, da waren wir mal hart, da waren wir herzlich, aus den Gründen, du musst ja keine Namen nennen bei Spielern, aber...
Ich würde mal auf die Sommervorbereitung eingehen. Wir hatten ein Turnier in Brüssel, was sehr erfolgreich war, und eine Woche später hatten wir einen Leistungsvergleich mit Mainz und Gladbach. Ja, und dann hat man so bei einigen Jungs gemerkt, die waren abends ein bisschen länger wach gewesen. Wir als Trainerteam haben nicht alles mitbekommen. Bei ein, zwei Spielern haben wir es mitbekommen. Und dann so den nächsten Tag bei diesem Leistungsvergleich oder Vorbereitungsturnier hat man das so ein bisschen gemerkt. Und ich glaube, da sind wir schon mal ein bisschen direkter geworden zu den Jungs. Aber
härter.
Auch härter. Ich würde aber sagen, eine Härte, dass die Jungs die Erfahrung mitnehmen, wie bereite ich mich auf so einen Wettkampf vor, dass sie einfach da auch Erfahrung sammeln, dann vielleicht nicht 100% an dem Tag da sind, um Leistung zu bringen, vielleicht mal einen Fehlpass mehr, da gemeinsam drüber zu sprechen, vielleicht einen Tick mehr Härte zu zeigen, aber eher so die Konsequenz daraus, die sich da ergibt.
Jetzt warst du ja nicht dein Leben lang U16-Trainer bei Bayer Leverkusen. Wie hat denn deine ganze Karriere begonnen?
Ja, das stimmt. Ich glaube, ein Weg, den einige Trainer, mit denen du auch vielleicht schon einen Podcast hattest, durchgangen sind. 2009 hatte ich bei meinem Heimatverein aus Görlitz da dementsprechend eine Vereinbarung oder ein Gespräch drüber über ein freiwilliges soziales Jahr im Sport und habe dann nebenbei dann noch gespielt. Wir hatten damals noch ein Benefizspiel gegen Bayern München für das 100-jährige Bestehen und das habe ich auch noch mitorganisiert und das waren ein Teil meiner Aufgaben. Teil meiner Aufgabe war auch dann U9-Trainer zu werden und andere Dinge zu machen. Und da hat man viele, viele verschiedene Einsichten bekommen in das Leben eines Sportclubs. Und das war so der Start nach der Schulzeit. Was macht man? Ich hatte mega Lust auf dieses freiwillige soziale Jahr im Sport. Und das war eigentlich so mein Einstieg gewesen, wo ich dann auf einmal mit meinem besten Kumpel in der damaligen Zeit vor einer jungen Mannschaft stand. und wir Training machen sollten.
Cool. Und als Spieler, du sagst auch selbst gespielt, welche Position hast du denn bekleidet?
Ja, fit war ich immer, aber mehr schlecht als recht.
Okay.
Im technischen Bereich, aber immer voll bemüht. Also immer einer, der vorangegangen ist. Und ja.
Hast du auch schon damals Kapitän, als Kapitän?
Ich war mal in der Jugend Kapitän. Ja, ich war auch mal in der Jugend nochmal kurz Stürmer. Dann war ich aber Verteidiger. Da würde ich auch meine Stärken sehen, tatsächlich. Und da dementsprechend, ja, damals in der Jugend ganz normal gespielt, dann zum bestmöglichsten oder höherklassigsten Club in der Heimatstadt gegangen und dann noch einige Jahre gespielt in der 5. oder 6. oder 7. Liga. Und aber damals schon so ein bisschen das Augenmerk gehabt, der Trainerjob ist nicht ganz uninteressant für dich.
Dann stehst du vor so einer U9, wie ging es dann weiter?
Tatsächlich haben wir am Anfang uns mit meinem Freund oder Kumpel damals ausprobiert, was wir mit denen machen, Spaßspiele, wann machst du Spaßspiele, technische Schulungen, Spielformen, üben, spielen. Man hat erste Erfahrungen bei Trainerscheinen gemacht, was ist so ein bisschen der Ablauf einer Trainingseinheit, wie lang sollte eine Trainingseinheit gehen. Konzentrationsphase bei jungen Spielern oder Kindern in dem Alter. Und so, glaube ich, haben wir uns damit beschäftigt oder vor allen Dingen dann ich mich damit beschäftigt, wie kann ein gutes Jugendtraining aussehen, wie kannst du auch den Spielern Spaß machen und vor allen Dingen, wie kannst du Spieler entwickeln und sich entfalten lassen.
Und wie sieht das gute Jugendtraining aus? Was muss das beinhalten?
Auf alle Fälle glaube ich, dass du als Trainer begeistern musst in dem Alter, also egal wo, dass du eine Dynamik auf den Platz bringst, dass du dieses Thema, selbst wenn du eigene Probleme hast, vielleicht ein bisschen hinten anstellst, wenn 5 Uhr Training ist, dass wenn die Spieler kommen mit schulischen Problemen oder der Zahn locker ist oder andere Probleme, die es in einem jungen Altersbereich gibt, dass du für sie da sein musst. Ich glaube mal so, diese Hand über die Schulter ist ja mal so ein gutes symbolisches Zeichen dafür. Aber auch dann dementsprechend, wenn das Training ist, dass du dann auch ein bisschen rocken musst in den unterschiedlichen Inhalten, die du vermitteln willst, um die Spieler voranzubringen und vor allen Dingen natürlich für die Sportart weiterhin zu begeistern. Es macht dir dann keinen Sinn, irgendwo den Spieler dann dementsprechend in eine Position zu bringen, wo er sagt, das ist nicht meine Sportart, ich höre damit auf. Vielleicht, wenn ich auch nicht ganz so talentiert bin, aber vor allen Dingen dem Spieler dann dementsprechend was mitzugeben für seine Entwicklung.
Wie ging es dann für dich weiter? Du warst ja dann U9-Trainer. Welche Rollen hast du dann weiter eingenommen?
Ja, ich würde es mal so unter die Best-of-Klassiker nennen, die es so in den jungen Jahren gibt als Trainer. Ich sage jetzt mal vor allen Dingen in Deutschland. Du warst Stützpunkttrainer. Du hast für die Trainerlizenz musstest du hospitieren damals noch. Ich weiß gar nicht, wie das heute ganz ist, aber du musstest für die C-Lizenz hospitieren bei deinem Heimatstützpunkt. Und dann war ich da Trainer gewesen eine Zeit lang. Nebenbei eine eigene Mannschaft natürlich trainiert. Dann gab es damals noch das DFB-Mobil, was man mitgenommen hat als Erfahrung. Dann habe ich als Kreisauswahltrainer gearbeitet für die U13. Es war damals dann so das Thema, darüber die Spieler an die Sportschulen zu vermitteln. So würde ich es mal ausdrücken, dass die Jungs sich dafür zeigen können für Dresden, Chemnitz oder Leipzig. Und da gab es dann immer Kreisauswahlspielrunden. Und ja, das waren so die ersten 4, 5 Jahre als Trainer im U9 bis U13 Bereich, bis dann irgendwo 2014 für mich in Step anstand, Veränderungen anzustreben als Trainer, einen nächsten Schritt zu gehen. Vor allen Dingen, man hungrig ist und war, da was Neues zu erleben. Aber das würde ich mal so unter die Klassiker als Jugendtrainer nehmen, um sich zu entwickeln, um Erfahrungen zu sammeln und vor allen Dingen auch andere Trainer kennenzulernen, von denen zu lernen. Einerseits über die Trainerausbildung in Deutschland. Und das würde ich so sagen, war damals meine Schritte gewesen in den einzelnen Jahren.
Genau, und dann, ich glaube, bei transfermarkt.de steht das auch, bist du dann, glaube ich, zu Rot-Weiß Erfurt
gewechselt. Stimmt
richtig,
das?
Richtig.
Sehr gut. Wo hast du denn da begonnen in der Jugend als Trainer? Auch wieder in diesem U13-Bereich? Oder?
Für mich stand damals fest, dass ich als Trainer mich gern weiterentwickeln möchte und auch vielleicht in eine berufliche Richtung gehen möchte persönlich.
Wie alt warst du da?
Ja, 2014 war ich 24. Wow. Und dann habe ich mich tatsächlich so territorial oder geografisch gesehen, ist natürlich, wenn ich aus Görlitz komme, dem einen oder anderen wird das was sagen, durch einzelne Filme, die da auch gedreht worden sind.
Oder Spieler, die da, glaube ich, herkommen. Ne?
Spieler, Jens Jeremies, Michael Ballack da geboren, Heiko Scholz. Das sind ja so einige, ich sage jetzt mal, Ikonen oder Idole auch für einige andere Spieler. Aber wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen, man hat sich halt bei Dynamo Dresden beworben an der Akademie, man hat sich in Erfurt beworben, also bei anderen Clubs auch noch. Eigentlich wollte ich, oder wenn ich das so sagen kann, wäre ich eigentlich damals U14-Trainer bei Dynamo Dresden geworden, aber die waren damals aus der zweiten Liga abgestiegen und dann hat das so ein bisschen hin und her und neuer Nachwuchsleiter, wie das so ist. Und dann kam dann tatsächlich Christian Preußer, der sich gemeldet hat, und Jan Schäfer, die damals dann mich eingeladen haben, ein Bewerbungsgespräch. Ich habe sogar noch so eine Art Mustertrainingseinheit oder Trainingseinheit mit einer U15 gemacht bei Frank Tanne. Und dann kam irgendwann der Anruf, ja, wir wollen dich als U14-Trainer für die kommende Saison haben. So, und das war mein Einstieg gewesen. In Erfurt war mein Werdegang dann der erste Schritt von auch zu Hause weg. Und da hat man wieder neue Erfahrungen gesammelt, Widerstände durchbrochen und vor allen Dingen tolle neue Freunde kennengelernt und auch Trainerkollegen.
Okay, was denn für Widerstände?
Erstmal war es mein erstes Jahr als Trainer im Großfeldbereich. Dann war es natürlich in meinem NLZ. Du hast eine Sportschule, du hast ein komplett neues Umfeld. Du musst dich als Trainer beweisen mit Qualität, mit Durchhaltevermögen. Das, denke ich, sind wichtige Punkte, die damals eine Rolle gespielt haben, um sich auch in seiner eigenen Persönlichkeit zu entwickeln.
Waren denn, also du hast das eben angesprochen, dass du da auch Freundschaften geschlossen hast. Waren die dann ausschlaggebend, um aus diesen oder diese Herausforderung zu meistern? Oder war das?
Ich glaube, sie sind wichtig, dass du Menschen um dich drumherum hast, die dir in wichtigen Situationen Tipps geben, die dir auch wichtige Tipps geben, die auch dich fördern und fordern wollen in den Situationen, die jetzt nichts Schlechtes wollen. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Und da geht es jetzt nicht um, dass du 9, 10, 11 neue Freunde hast, sondern 2, 3, die dich da auf deinem Weg begleitet haben und heute noch wir befreundet sind, mit dem einen oder anderen mehr, mit dem einen oder anderen weniger Kontakt. Das ist ja immer so im Laufe der Zeit. Jeder hat dann eine neue Position oder fängt einen Job woanders an. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Baustein gewesen damals. Und vor allen Dingen, man hat gegen neue Gegner gespielt. Ja, okay. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Man ist zum ersten Mal damit konfrontiert worden. Ich weiß noch damals, Malik Talabiti spielt jetzt bei Schalke 2, war damals oder ist immer noch, aber war damals ein sehr umworbener Innenverteidiger, der damals dann nach Leipzig gegangen ist. Und
aus deiner Mannschaft, oder?
Genau, man wollte ihn unbedingt halten, aber man hat damals einfach dann so erfahren bekommen, okay, du hast keine Chance. In Leipzig ist alles für ihn lukrativer.
Aber ich meine, umgekehrt ist es natürlich auch cool, dass du als Trainer ihn so vielleicht so weit gebracht hast. Oder war das in dem Moment dann überhaupt nicht für dich so ersichtlich, dass das vielleicht auch ein Lob für dich ist?
Ja, ich glaube im Nachhinein.
Im Nachhinein.
Im Nachhinein denkt man darüber nach. Ich glaube, in dem Moment gibt es dann verschiedene Punkte, wo man den natürlich sagt, was bei uns besser ist. Ne?
Ja.
Und damals war ja der Campus in Leipzig komplett neu entstanden. Und klar, wir hatten ja auch Spiele da, mal positiv, mal negativ. Ja, gegen unterschiedlichste Trainer, wo ich dann auch höhere Altersklassen in Erfurt trainiert habe. Wo man einfach das dann gesehen hat, dass es dann für ihn schon der richtige Schritt war.
Du hast eben angesprochen, dass man jemanden braucht, der auch mal einem Tipps im richtigen Moment gibt. Was waren so, ich sage jetzt mal auf Neudeutsch, Learnings, die du in der Zeit dann vielleicht auch mitgenommen hast?
ich glaube, jeder hat ja so seine Begleiter. Spieler haben Begleiter, es können Trainer sein. Wir haben Begleiter, Nachwuchsleiter, sportliche Leiter, aber auch Trainerkollegen, wo ich denke, dass du über Inhalte, über Umgang mit Spielern, über Mannschaftsführung, da denke ich, sind Sachen gewesen, über die man sich Tipps geholt hat und über die man gesprochen hat, um sich selber zu entwickeln, um da einfach persönliche Schritte zu gehen.
Wenn ich das jetzt so als vielleicht noch junger Trainer so höre, wie hast du dich denn dann vielleicht verändert? Also du wirst ja ganz viele Entwicklungen auch durchgemacht haben, vom U13-Trainer zum U14-Trainer, dann jetzt U16-Trainer, davor natürlich auch noch ein paar mehrere Stationen. Was hast du mitgenommen? Was würdest du vielleicht auch als Tipp weitergeben an jemanden, der jetzt vielleicht als U13, U14-Trainer gerade aktiv ist?
Ja, auf alle Fälle, im Nachwuchs ist es ja so, dass jeder Jahrgang seinen eigenen Charakter hat. Also du hast mal in der einen Mannschaft vielleicht mehr Techniker, mehr Dribbler, in der anderen Mannschaft eine physisch stärkere Mannschaft mit schnelleren Spielern. In der einen oder anderen Mannschaft vielleicht, das hatte ich auch schon, mehr schon Persönlichkeiten, mehr Führungsspieler, auch im jungen Alter, die vielleicht nicht so kindlich waren. Und ich glaube, das sind so verschiedene Ansatzpunkte, dass man genau schauen muss, man kann nicht mit jeder Mannschaft gleich umgehen. Und das sind so Punkte, die man als Trainer, denke ich, erkennen sollte, um dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Was passt auch zu der Mannschaft, ja? Und
dann sind wir auch wieder bei dem Hart und Herz, Hart
ja,
und Herz.
Ja, aber auch so das Thema, zum Beispiel, ich glaube, ich habe noch nie eine gleiche Vorbereitung jedes Jahr gemacht. Also immer mal unterschiedliche Reize gesetzt. Paar Dinge, die man sich trotzdem immer behält, wo man sich auch als Trainer wohlfühlt. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Aber ich glaube, auch immer mal wieder so ein bisschen aus der eigenen Wohlfühloase zu kommen, um Dinge zu verändern, aber auch an Dingen festzuhalten, wo man, glaube ich, dann vielleicht weiß, die funktionieren in jederlei Hinsicht und sind anpassbar und anpassungsfähig in der Situation. Und das, denke ich, ist dann schon ein entscheidender Punkt, so wie auch damals dann, wo ich dann nach der U14 auch die U23 in Erfurt übernommen habe.
Ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, ne? Wie kam es dazu?
Ja, es war damals, wir hatten einen Trainerabend, damals noch mit Christian Preußer, der war Co-Trainer bei unserer Lizenzmannschaft und gleichzeitig Nachwuchsleiter, wie das halt bei kleineren Vereinen ist, in Doppelfunktion. Und ja, wir saßen dann in Erfurt im Waldhaus und da hatte ich damals einen Anruf bekommen von unserem Sportmanager, nächsten Tag, ob ich gern zum Termin vorbeikommen kann. Die haben da eine Idee, die haben da was vor. Und damals war das Thorsten Traub und Alfred Hörtnagel als Sportdirektor des Clubs, der, wenn er mal eine freie Zeit hatte nachmittags, weil wir relativ zeitig trainiert hatten am Stadion in Erfurt, tatsächlich meine Trainingseinheiten öfters gesehen hatte und darüber wir auch gesprochen haben. Und er dann gesagt hat, du bist mein U23-Trainer ab morgen. Ich kann mir das mit dir gut vorstellen. Du bist noch jung. Also ich hatte auch die Lizenz damals schon, die A-Lizenz. Und wir stellen ja aber einen Ex-Profi, die Fußballlegende aus Erfurt, Ronny Hebestreit, an die Seite.
Aber jetzt sag mal, wie kommt er denn darauf, dass du dafür schon bereit bist? Was hat er dir denn da genau gesagt?
Erstmal fand er das Training mit der U14 gut. Das war ein Thema gewesen, vom Aufbau her, vom Umgang. Und er damals hat gesagt, hey, vom ganzen Mindset, so würde ich es mal zusammenfassen, kann ich mir das gut vorstellen. Wir probieren das. Wir sind auf einem guten Mittelfeldplatz in der U23 damals. Da hatten ja noch viele eine U23. Dann ging es ja erst so ein bisschen mit der Welle los, der Abmeldung. Und ja, das war damals so eigentlich die Kurzfassung von der ganzen Sache gewesen, dass sie mir das einfach zugetraut haben.
Das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe dann, U14 oder U23. Das ist natürlich für einen sehr jungen Trainer, da muss man ja auch gut auftreten für so einer älteren Mannschaft, oder? Also das ist ja nicht so einfach.
Ja, natürlich hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie man da auftritt, was auch deine ersten Worte zur Mannschaft sind, wie sieht das erste Training aus, auch das Staff mitzunehmen. Damals mit meinem damaligen Co-Trainer dazu und dem Rest des Trainerteams. Ja, und dass einfach die Situation so war, dass man, glaube ich, dann ins kalte Wasser geschmissen worden ist und daraus das Beste gemacht hat.
Was waren denn deine ersten Worte?
Ja, natürlich hat man sich vorgestellt, was man insgesamt sich vorstellt, wo die Entwicklung hingehen sollte. Es war ja kein einfacher Zeitpunkt tatsächlich. Die Mannschaft stand im gesicherten Mittelfeld. Einige Spieler, ist ja immer so bei einer U23, am Ende des Jahres läuft ein Vertrag aus, wird der verlängert, geht es vielleicht in die Profimannschaft, in den Kader. Dann natürlich das Thema Berater, was stellen sich die Spieler vor ab Sommer, wo soll für ihn vielleicht der Step hingehen, unzufriedene Spieler, zufriedene Spieler, vielleicht auch Spieler, die natürlich schon in den letzten Jahren ihrer Laufbahn sind und vielleicht dementsprechend da auch mit denen anders umgegangen werden muss, also verschiedene Punkte, die da einfach eine Rolle gespielt haben, um sich vor den Jungs zu repräsentieren und vor allen Dingen ja auch anzukommen, ne?
Ja, was war denn so der Unterschied zur U14 dann?
Ja, man hat ja vor allen Dingen nicht mehr so mündige Spieler, die dann einfach, wo du vielleicht mal was trainierst, wo dann schon mal vielleicht einfach was kommt, wie das Training einfach war, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, das ist jetzt klar im U14-Bereich dann schon die Jungs eher jetzt nicht immer zum Trainer gehen und sagen, ja, heute war alles super oder heute war alles schlecht. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied auf alle Fälle, wie das Training wirkt auf die Mannschaft, wie der Umgang wirkt. Aber ich glaube, wenn man einzelne Stellschrauben dreht, authentisch bleibt und vor allen Dingen sich mit den Spielern beschäftigt, man wird nicht jeden zu 100% erreichen. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Aber dass du eine gute Energie hinbekommst, eine gute Teamdynamik und nochmal, es war halt jetzt nicht die einfachste Saisonsituation, es war keine Wintervorbereitung, es war einfach schon die Rückrunde begonnen und die Jungs sind gar nicht so gut daraus gestartet tatsächlich. Dafür war dann der Restsaison für uns halt schon eine tolle Periode.
Warum?
Tatsächlich haben wir in den 13 Spielen nur eins verloren, ein Unentschieden. Wir hatten den letzten Spieltag gegen Lok Leipzig für die Jungs vor allen Dingen ein Highlight in damals fünfte Liga mit 4000 Zuschauern. Lok konnte noch aufsteigen. Ist ja ein bisschen alles dann auch medial begleitet worden mit Spielabbruch etc. Und aber vor allen Dingen für die Jungs war es ein mega Abschluss. Wenn ich heute noch Jungs davon treffe, erzählen sie immer noch davon. Cool. Das ist, denke ich, so eine echt, wenn man das sagt, coole Schlagzeile für sie gewesen. War eine tolle Erfahrung, Herausforderung, auch wo man vielleicht mal nochmal selber hin möchte als Trainer, seine Ziele und schon seine Erfahrung gesammelt hat. Auch damals Ronny Hebestreit als Co-Trainer überragend gewesen. Einfach so einen ehemaligen Spieler, Ex-Typ gehabt aus der Stadt, der so den Club inhaliert hat innerlich. Und heute noch eine Ikone ist in der Hinsicht, aber auch mit denen einfach einen coolen Umgang bekommen hat, ihn als Trainer zu entwickeln und selber von ihm als Ex-Profi natürlich verschiedene Punkte mitzunehmen.
Du hast das angesprochen, dass ihr so eine grandiose Rückrunde gespielt habt. Dann hast du ja die Jungs anscheinend, sag ich jetzt mal, überzeugen können von dir und vielleicht auch deiner Spielidee. Woran lag das im Endeffekt? Also was hast du da gemacht?
Ja, Spielidee, die eine Sache. Ich glaube, Training war ein Punkt, der sich geändert hatte.
Inwiefern?
Ich glaube inhaltlich, ohne dann genau zu wissen, was vorher gewesen ist. Aber inhaltlich hat man halt seinen Plan gehabt zum Spiel hin. Ich glaube auch Jungs auf den richtigen Positionen einzusetzen, sie mitzuentwickeln, zu gestalten. Und da verschiedene Knöpfe gefunden oder Stellschrauben, wie ich es immer gerne nenne, wo man dann auch ein bisschen Matchglück hatte. Das gehört dazu, um auch so ein bisschen bei den Jungs gemerkt hat, Selbstvertrauen. Okay, das, was wir machen, bringt uns irgendwo zum Erfolg. Den Weg mitzugehen, gemeinsam. Alle irgendwo mitzunehmen in dem ganzen Boot. Und dann da rauszukommen, wo wir rausgekommen sind.
Wie ging es dann weiter für dich nach der U23-Saison?
Ja gut, das war dann auch so ein Punkt, ein Jahr später U23 abgemeldet, strategische Änderungen, Kosteneinsparungen, aber auch insgesamt eine andere strategische Entwicklung im sportlichen Bereich. Ist ja immer dann eine neue Saison, bringt ja auch Dynamik mit, ne? Ist dann auch ein Drittligist gewesen, wo das dann auch Wochengeschäft ist. Also das Spiel vom Wochenende beschäftigt den ganzen Club, auch der Herzschlag, auch insgesamt im kompletten Club, wie das dann überall so ist, wie man damit umgeht und was dann dementsprechend auch ja, im Club passiert. Und so war es dann im Sommer gewesen, dass ich dann halt ganz normal wieder in den Jugendbereich wollte, auch persönlich sich weiterzuentwickeln. Ich hatte dann dementsprechend dann die U17 bekommen als Cheftrainer und da über 3 Jahre lang dann dementsprechend diesen Altersbereich trainiert, was eine super Zeit war.
Warum?
Weil man heute noch mit Spielern Kontakt hat aus der Zeit, mit denen man, egal ob Sieg oder Niederlage, also man hatte tolle Momente. Einige Jungs sind im Profibereich gelandet, zweite, dritte Liga, erste Liga, die da ihren Step gegangen sind, wo man damals schon gesehen hat, oh, da könnten wir rauskommen, aber ist ja immer ein langer Weg auch, da können viele Einflussfaktoren noch kommen. Aber das Schöne ist, heute noch über Zeiten von damals, spricht über Trainingseinheiten, über Umgang, über einfach Anekdoten auch, ne, die dann auch eine Rolle spielen. Ja, da verschiedene Sachen, manchmal so Sprüche oder Trainingseinheiten, wo die Jungs gesagt haben, boah, das war bis zum Umfallen. Also so Momente, die sich, glaube ich, jeder Spieler einfach irgendwo gemerkt hat und eingeprägt hat. Also egal ob im positiven und im negativen Sinne, wir dürfen ja nicht immer nur alles schönreden. Aber auch Niederlagen, ich weiß noch die erste Saison, dann, da war Sebastian Hünnes noch U16-Trainer bei RB Leipzig für die U16, das war ja damals Regionalliga Nordost, wo wir am letzten Spieltag halt nicht den Aufstieg geschafft haben. So, dann haben wir in der 80. Minute den Ausgleich bekommen damals und da war noch Matthias Geißle sein Co-Trainer, eine interessante Kombination gewesen, wenn man sieht, wo die Trainer jetzt schon dementsprechend sind. Aber das waren einfach so Momente, da weiß ich jetzt noch, da sprechen die Jungs heute noch drüber. Also wie wir uns vorbereitet haben, wir haben auch ein tolles Spiel gemacht. Auch der Support vom Club damals mit 600-700 Fans, die da waren. Einfach Momente, so wie das letzte Spiel mit der U23, auch die Jahre danach. Landespokal gegen Dynamo Dresden, wo man hatte Halbfinale im Elfmeterschießen verloren, wo Christian Fiel auf der anderen Seite war. Also viele verschiedene Punkte, Erfahrungen, Momente, die man sich mitnimmt, auch Menschen, die man kennengelernt hat in der Zeit, selbst Schiedsrichter. Und das denke ich, bleibt ja irgendwo immer hängen. Und das ist auch immer eine schöne Sache. Aber es geht im Fußball ja immer weiter, ne?
Aber nicht jeder meldet sich auch bei seinem Trainer und oder man bleibt in Kontakt. Also es wird ja irgendwas geben bei dir, was vielleicht auch die Spieler sehen, dass sie auf die Zeit sehr positiv zurückblicken. Also hast du dir schon mal Feedback eingeholt von diesen Spielern, was dich denn ausmacht so als Trainer?
Ja, es ist immer vermessen, dann selber irgendwo sich so einzuschätzen. Das muss man ja auch sagen. Aber ich glaube, so ein bisschen das Anfangsstatement, hart, aber herzlich, passt dann schon irgendwo dazu, den Spieler zu entwickeln. Ich weiß noch, Tobias Graulich spielt heute bei Rot-Weiß Essen in der dritten Liga. Der war damals am Anfang bei mir tatsächlich Auswechselspieler und war damals noch Stürmer und ist jetzt Innenverteidiger. Also auch eine interessante Sache, weil er damals auch U17-Spieler war. Und dass noch sowas in so kurzer Zeit noch so ein Wechsel geht, dass man dann auch in verschiedenen Punkten darüber noch spricht, weil er damals echt ein guter Stürmer war im Jugendbereich. Er war körperlich schon sehr weit, aber tolles linkes Bein gehabt. Das sieht man heute eigentlich auch noch, wenn er spielt. Und das sind so verschiedene Punkte, die man über die man dann spricht. Ja, oder wo man den Spieler auch entwickelt hat oder hingebracht hat, wo er vielleicht heute ist und da sich verschiedene Punkte mitgenommen hat. Weil ich glaube, das sind dann auch noch, er hat ja noch weitere Schritte gemacht, neue Trainer gehabt und das ist dann ja auch vermessen zu sagen, man hat dann irgendwo einen riesen Input dem Spieler gegeben, aber einen gewissen Input.
Nein, das wollte ich auch gar nicht damit implizieren, sondern einfach, also ich finde das bemerkenswert, dass du ja anscheinend eine Beziehung zu diesen Spielern hast, die auch belastbar ist. Also das ist ja auch etwas Wichtiges als Trainer, würde ich sagen, dass man in Kontakt bleibt, dass man auch in Kontakt bleiben will. Ne? Das ist natürlich sehr positiv. Dann ging es ja für dich jetzt weiter. Nach den 3 Jahren in Erfurt, dann bist du jetzt endlich da, wo wir jetzt ja auch sitzen, in Leverkusen. Wie ist das denn zustande gekommen? Leverkusen ist ja jetzt nicht so... Na, von Erfurt, oder?
Das stimmt. Ich hatte tatsächlich auch damals wenig Berührungspunkte mit dem Fußball-Westen, so würde ich es mal in Anführungsstrichen sagen. Ja, es war damals halt in Erfurt, war ja 2018 die Insolvenz, ne? Ein gestandener Drittligist über 10 Jahre, auch mit Ambitionen nach oben mal gewesen, auch eine Fußballtradition für den Standort. Ging es einfach damals für mich darum, wieder einen neuen Step zu machen. Ne? Und ich weiß noch damals, Thomas Brodaric war da eine Zeit lang Trainer in Erfurt, hatte mich noch gefragt, ob ich Co-Trainer machen möchte bei ihm. Hab dann, ja, wie gesagt, einen anderen Weg eingeschlagen und bin dann tatsächlich, hatte eigentlich schon eine andere Sache in Aussicht, aber bin dann über eine Initiativbewerbung in Leverkusen gelandet. Also jetzt kein Weg über, man hat irgendwo einen Mentor gehabt oder Kontakte.
Aber warum so. Leverkusen?
Leverkusen finde ich insgesamt, weil sie immer für einen attraktiven Fußball gestanden haben, für internationalen Fußball, für einen Fußball mit Spielern aus anderen Kulturen und Kreisen, um sich dazu nochmal neu zu entwickeln, in weiteren Bausteinen für sich dazu zu gewinnen. Es ist schon internationaler hier und das war so ein bisschen der Step, den ich immer interessant fand. Und dann muss man auch sagen, klar hat man auch die Verbindung, ich habe einige Freunde in der Heimat, die sind Leverkusen-Fan durch Ulf Kirsten und Michael Ballack. Und natürlich auch Heiko Scholz, darf man dann nicht vergessen. Und da war einfach so der Weg, okay, man hat sich mit dem Nachwuchs beschäftigt und dann hat man irgendwann mal was abgesendet. So, das haben ja schon viele Trainer gemacht, das ist ja kein Geheimnis, das ist ja jetzt auch keine Sache, die irgendwo was Besonderes ist. Und dann gab es damals einfach ein Gespräch hier mit den damaligen Verantwortlichen und dem Nachwuchsleiter und so bin ich tatsächlich dann hier gelandet, ja.
Welche Mannschaft hast du dann trainiert?
Ja, ich bin tatsächlich nochmal ein paar Steps zurückgegangen, also wir haben auch lange darüber damals gesprochen, bin dann in den Aufbaubereich zurück, habe mit U13-Trainer hier begonnen. Insgesamt war es eine absolut spannende Erfahrung gewesen, nochmal so zurückzugehen, den Step. Aber ich glaube, man hat sich dann auch nochmal entwickelt in verschiedenen Punkten und ist jetzt irgendwo wieder in dem Bereich, wo man damals schon mal war. Und aber verschiedene Aspekte, die eine Rolle gespielt haben in den letzten Jahren, um sich da nochmal weiterzuentwickeln und Erfahrungen zu sammeln.
Du bist jetzt ja U16-Trainer, das heißt, der Weg zieht dich schon so in den, sag ich jetzt mal, Elfer-Fußball. Bist Cheftrainer und wenn ich jetzt hier so auf unseren Tisch gucke, liegt da auch ein Papier mit der Überschrift Staff Rules. Worum geht's da genau? Erklär mir doch mal, worum es da genau geht, weil das interessiert mich jetzt doch.
Ja, so ein bisschen hat man sich ja auch vorbereitet auf das Ganze hier, auch wenn das ein lockerer Austausch sein soll, Jan.
Ja, finde ich super.
Soll ja nichts Geplantes sein. Manchmal sind die spontanen Dinge die besten und einfachsten und schönsten.
Ja, ich wusste
Dinge.
Davon nichts, aber das ist natürlich...
Ja, so ein bisschen, ich glaube, man entwickelt ja einerseits sein Team, seine Mannschaft. Man weiß ja nie am Anfang der Saison, was rauskommt. Das ist ja auch immer das Spannende. Man kann vieles planen, das ist auch wichtig. Aber alles ist auch nicht planbar, das ist auch gut so. Ich glaube, das macht ja auch den Reiz aus, jetzt bezogen auf die Sportart Fußball natürlich oder andere Ballsportarten, dass nicht immer alles planbar ist, dass auch mal unvorhergesehene Dinge passieren. Ja, schweres Wort. Aber nochmal da rückzukommen, einfach Dinge passieren, die man nicht immer planen kann und darauf auch reagieren muss. Ja, und ich glaube dann, einerseits zurückzukommen zu deiner Frage, auch ein Trainerteam entwickeln kann und muss, dass es auch eine Aufgabe ist. Albert Boniaco jetzt das zweite Jahr bei uns hier als U16-Co-Trainer, der vorher eine riesen Vita als Spieler hat, die WM 2010 in Südafrika miterlebt hat als Spieler, der einen völlig anderen Erfahrungsschatz hat für die Jungs, den mitzugeben, der vor allen Dingen ein Offensivspieler war, was für mich eine gute Komponente ist. Ich einerseits eher das defensive Raubein und eher den defensiven Ansatz für mich persönlich im Kopf immer hatte. Ohne dass ich jetzt natürlich auch offensiv denke als Trainer, aber natürlich auch eher den Jungs verschiedene Dinge mitgeben kann als Co-Trainer im Offensivbereich, gerade unseren Stürmern in unterschiedlichen Spielsituationen vor dem Tor. So, und das ist zum Beispiel eine Kombination, die muss man erkennen, die muss man nutzen als Trainer, aber auch alle anderen im Trainerteam, die dabei sind, Athletiktrainer, Videoanalyst, Torwarttrainer, bis zum Teammanager, und Physiotherapeuten, dass man da dementsprechend alle mitnimmt und auch eine Rolle gibt, in der er sich wohlfühlt und auch eine gewisse Verantwortung übergibt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil. Man sieht ja heutzutage in den Nachwuchsleistungszentrum, die Trainerteams sind ja auch überall größer geworden. Und das war ja auch einerseits in der A-Plus-Lizenz auch ein Thema, Trainieren im Team. Da, wo ich sage, was hat man für ein Potenzial als Team in der Hinsicht und wo kann es noch hingehen, aber auch einfach Dinge wie zum Beispiel Standardsituationen seinem Trainerteam abzugeben, einer bestimmten Funktion, drüber zu sprechen, aber auch im Endeffekt dafür seinen Kopf hinzuhalten, also alle gemeinsam gehen den Weg und man muss davon überzeugt sein, aber es viele verschiedene Punkte gibt, wo man sein Trainerteam mitnehmen muss und vielleicht manche Dinge sie auch besser können als ich selber. Das ist auch, glaube ich, eine Kunst zu erkennen. Das ist auch nicht mehr einfach gefallen. Es gab auch so Dinge, wo ich gesagt habe, boah, da bin ich jetzt gar nicht der Allerbeste. Aber dann halt sich, so wie vielleicht manchmal bei Klopp drüber gesprochen wird, sich Personal reinzuholen, die das vielleicht besser können, aber sich auch darüber zu entwickeln. Also darüber auch wieder einen Weg zu gehen. Und da eine Kompetenz zu schaffen, um selber sein Mindset voranzubringen.
Wie groß ist denn dein Trainerteam, beziehungsweise welche Rollen werden denn bei dir im Team erfüllt oder bekleidet?
Ja, wir sind jetzt 7 komplett. Im Leistungsbereich U17-19 sind nochmal bei uns dann größere Trainerteams. Ich glaube, das ist normal für so ein Nachwuchsleistungszentrum für Bayer Leverkusen oder jetzt auch bei anderen NLZs in dem Bereich der Größe. Es ist ja auch, der Fußball ist ja auch bei uns medial und in der Technik größer geworden. Ja, Videoanalyse, Einzelanalysen, eine Teamanalyse etc.
Wie viele Analysten habt ihr dann?
Wir haben einen Analysten
okay.
Bei uns dabei. Genau. Und aber auch insgesamt sich im Trainerteam damit komplett zu beschäftigen, aber auch die Kompetenz bei ihm zu haben und da auch Inhalte und Tipps sich mitzunehmen.
Dann verändert sich ja dann doch oder hat sich ja verändert das Profil eines Trainers über die Jahre. Weil wenn wir jetzt, sag ich jetzt mal, auf deine Anfangszeit gucken, warst du ja wahrscheinlich oft auf dich allein gestellt, vielleicht noch mit einem Co-Trainer, aber jetzt nicht mit 7 Leuten da auf dem Platz, oder?
Nein, Jan, hast du komplett recht. Das war manchmal eine One-Man-Show, manchmal eine Two-Man-Show. Wie das immer so schön ist im Jugendbereich, wenn man manchmal hatte, hat man mit dem ehemaligen Spieler, der im Club war, aber noch sein eigenes Kind da spielt, noch mit dabei gehabt. Jetzt ist es natürlich schon eine gewisse Professionalisierung, die auch im Nachwuchsfußball eingehalten hat in Deutschland oder auch in anderen Ländern, wo du natürlich schon sehen musst, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und vor allen Dingen die ganzen Ressourcen richtig zu nutzen und vor allen Dingen da effektiv zu sein, da nichts zu verschwenden. Im Endeffekt geht es ja immer noch um den Spieler, um die Mannschaft, dem in seiner Entwicklung weiterzubringen. Es kann sein, wir sind ein Jahr von den Jungs Trainer, 2 oder 3 Jahre, aber gerade in der Zeit dann sind wir natürlich dann, klar, ist unser Job, die Jungs für den nächsten Step vorzubereiten und zu entwickeln.
Was sind denn dann die Aufgaben genau eines Trainers?
Von meiner Seite denke ich natürlich erstmal unsere Spielvision, unsere Spielidee, unser Konzept natürlich auch ins Trainerteam zu bringen. Dafür auch zu stehen.
Das Beispiel geben.
Ja gut, wenn wir einfach mal das ganz banale Ballbesitzfußball, ne? So Leverkusen steht ja immer für Ballbesitzfußball, auch für technisch versierte Spieler. So würde ich es einfach mal jetzt, ohne dass wir dann zu weit ausholen, aber dass da schon Situationen sind, in die man die Jungs bringen muss und vor allen Dingen auch sein, wenn wir jetzt nochmal auf die verschiedenen Staffrollen eingehen, auch sein Trainerteam, wenn neue Trainer dazukommen, auch in die Hinsicht entwickeln muss. Also auch das Thema, passt der Trainer auch zum Verein? Passt der Verein zum Trainer? Ist ja auch so eine Situation, mit der man sich immer wieder beschäftigen muss. Kann sich aber auch ein Trainer vielleicht dahin entwickeln? Also wie weit ist er auch entwicklungsfähig? Wie weit gehen wir darauf ein? Ich glaube, das sind ja unterschiedliche Punkte, die da eine Rolle spielen. Also einerseits kannst du sagen, okay, der Trainer passt zu uns, aber einerseits bringt der Trainer vielleicht Komponenten mit, die andere nicht haben. In den einen oder anderen Punkt können wir ihn, aber dahin auch entwickeln. So, und das sind auch wieder verschiedene Punkte, mit denen man sich einfach beschäftigen muss, glaube ich, als Club. Und wenn ihr jetzt spezifisch auf mein Team siehst, ist es dann einfach auch Personen, die vielleicht in den Fußball kommen, die dann in Step gehen, die vielleicht woanders waren, die dann zu uns kommen, in den einzelnen Punkten erstmal von seinem Weg, den wir gehen wollen, zu überzeugen und dann aber auch, was wir vorhin hatten, zu entwickeln.
Jetzt hast du gesagt, okay, wir brauchen eine gemeinsame Idee vom Fußball als auch als Staff erstmal, dass wir dahinter stehen. Wie geht's dann weiter?
Weiter geht's dann, würde ich sagen, vor allen Dingen mit der Planung und den Inhalten, also der Trainingsplanung, die da eine Rolle spielen. Einerseits aber auch, was ich vorhin schon mal ganz am Anfang erwähnt hatte, was hast du für einen Jahrgang? Für was steht der Jahrgang? Jeder ist unterschiedlich. Von der Spielerentwicklung, hast du mehr retardierte Spieler? Hast du mehr akzelerierte Spieler? Wie ist einfach der Charakter dieser Mannschaft? Und was ich vorhin schon dementsprechend erwähnt hatte, wo siehst du in deinem Staff Potenzial, wo kann er dir weiterhelfen in der Trainingsplanung und Entwicklung? Ja, und da auch Punkte zu sehen, wo der eine vielleicht besser ist als der andere und ja, dann den Umgang so zu schaffen.
Ja, so eine Mannschaft muss man ja auch führen, da haben wir jetzt ja auch schon viel drüber gesprochen. Wie bindest du da deinen Staff mit ein in der Mannschaftsführung?
Ich glaube, wir begleiten, also jeder begleitet auch den anderen mit. Klar ist erstmal für die Sache zu begeistern und zu motivieren. Das ist wie fürs Team. Also du musst erstmal selber voll hinter der Sache stehen und nicht nur über 5-6 Wochen und wenn es vielleicht mal nicht läuft, dann auf einmal einzugehen wie eine Pusteblume, auf Deutsch gesagt. Aber einfach dementsprechend gemeinsames Vertrauen zu schaffen. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr, war mir relativ wichtig, wir haben in der zweiten Woche schon einen Staff-Abend gemacht. Einfach jetzt, bin jetzt kein Kanu gefahren, ich bin auf keinen Berg mit denen. Wir sind einfach in die Stadt Essen gegangen. Einfach mal Austausch. Ich habe mit jedem Einzelnen ein Gespräch geführt. Einfach mal persönliche Dinge, wo kommt der her? Alle, so jetzt alle kannte ich jetzt auch noch nicht komplett neu, also einige waren neu in meinem Staff-Team und die kannte ich so persönlich noch nicht, so was sie vielleicht auch für Hobbys haben, für was sie persönlich auch stehen oder wo sie ihr Faible auch haben. Das kann man ja auch auf Spieler ummünzen, aber wenn wir jetzt nochmal auf das Staff eingehen, war es mir vor allen Dingen wichtig, sehr zeitig mit ihnen allen was zu machen. Das war wie gesagt ein Staff-Abend, das war einfach ein Abend, wo wir uns zum Essen getroffen haben, in einer ganz lockeren, coolen Location. Und dann konnte auch jeder gehen, wann er gehen möchte. So, das ist kein Zwang. Und das war so ein Start für uns. So wie auch, wenn wir auf Turnieren sind, wenn wir unterwegs sind. Man muss sich auch verstehen, dass man keinen Lagerkollaps bekommt. Aber das war so ein Anfang, den wir dieses Jahr gemacht haben, der mir sehr wichtig ist und war und immer noch ist in der Zukunft. Aber das war so ein Step gewesen und vor allen Dingen auch jeden Einzelnen persönlich mitzunehmen.
Jetzt hatten wir ja die Chance, mit der Fußballtraining-Zeitschrift euch zu begleiten beim Training. Und ich muss sagen, wenn ich mir so dein Training angucke, habe ich das Gefühl, ihr trainiert ja glatt mit. Sowas habe ich noch nicht so oft gesehen. Besonders, wenn es um diese eine Passform ging. Erklär doch mal, worum es da genau ging.
Ja, ich glaube, Jeder Trainer hat ja seine eigenen Gedanken zu Fußballtraining und das ist ja auch das Spannende. Das ist ja absolut das Spannende, auch von inhaltlichen Konzepten und von Trainingsplanung und wo möchtest du mal hin? Persönlich ist es halt unser Ansehen in der Hinsicht, dass wir aktiv im Training sein wollen, um ja einerseits die Jungs natürlich auch in eine gewisse Dynamik zu bringen, zu begleiten, aktiv an den Jungs dran zu sein, Thema Live-Coaching, situatives Coaching, gleich gewissen Input zu geben, auch nicht zu überfrachten, nebenbei auch vielleicht mal ein Späßchen zu machen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, tritt über den Ball und dann vielleicht jetzt nicht drauf rumzupoltern, sondern irgendwie lustig zu sehen, mal übereinander lachen zu können. Ja, wenn du als Trainer vielleicht mal getunnelt wirst, wenn du eine 4-2 mitspielst oder whatever. Aber das ist, finde ich, eine wichtige Sache, dass du selber die Sportart einerseits verkörperst. Wirst du vielleicht jetzt nicht mehr, werde ich vielleicht nicht mehr mit 60 machen, dann brauche ich vielleicht ein junges Trainerteam. Aber einerseits auch ein bisschen, das finde ich eine ganz wichtige Sache, dass du selber auch aktiv in der Hinsicht dabei bist, um den Jungs zu begleiten, zu begeistern, zu motivieren, einerseits auch zu emotionalisieren und auch manchmal so, wie kommst du denn in Training rein? Die Jungs kommen alle aus der Schule, ne? Vielleicht mal mit so einem, du hast es ja gehabt, mit so einem Funny Game zu beginnen, mit vielen Ballkontakten, war jetzt mal ein Einstieg, der jetzt nicht so bap war, ne? So man erstmal vielleicht ein lockeres reinkommt zu steigern, aber vielleicht auch mal in der Trainingseinheit mit wir haben das ja, du hast ja auch einige Trainerlizenzen gemacht, wie du mir gesagt hast.
Eine
und viele Fortbildungen. Ja. Nein, aber wo du sagst, wir haben ja mal über diese methodische Reihe gesprochen, ne? Vom Einfachen zu Schweren. Vielleicht beginnst du einfach mal eine Einheit nur beim Schweren. Vielleicht überfrachtest du die Jungs mal. Vielleicht bist du mal nur im schweren Bereich unterwegs, nur im Bergland. Vielleicht dann aber wieder mal im Flachland. So. Und das ist so im Training, wo wir manchmal so, hey, die kommen aus der Schule, die haben viele andere Probleme und wir warten den ganzen Tag vielleicht, jetzt sage ich mal drauf, wenn du hauptberuflich das machst, ja, diese 2 Stunden Fußballtraining sind ja das Wichtigste, ja, aber du musst halt schon in der Hinsicht auch einen guten Mittelweg finden und da ist es für mich auch manchmal sehr, sehr wichtig, dann eine Rolle zu finden, die Jungs einfach auch mal machen zu lassen. Und die Trainer begleiten aktiv und um verschiedene Szenarien herzustellen, aber vielleicht auch mal einfach mitzumachen.
Woher kam denn die Idee? Also ihr habt jetzt ja in der Form, die wir gesehen haben, als Verteidiger agiert zu zweit.
Ja.
Woher kam das?
Ja, darüber haben wir im Nachwuchszentrum insgesamt schon mal gesprochen, dass die Trainer aktiv dabei sein sollen, vielleicht nicht nur am Rand. Und das ist insgesamt in unserem Club immer wieder ein Thema, ne? Wie ist die Aufgabenverteilung im Trainerteam? Wie aktiv bist du dabei? Wir haben im U13-Bereich den Peter Quast, der ist immer wieder mit den Jungs, der ist schon ewig hier Trainer, als Beispiel mal. Einige werden ihn auch kennen. Der ist immer noch voll aktiv mit 70 mit den Jungs. Also der jongliert mit denen, der passt mit denen. Und ich glaube, du kannst eine andere Bindung nochmal herstellen. So, wenn du einfach ein bisschen was mit aktiv gestaltest. Einerseits kannst du als Trainer auch ein bisschen wie so ein kleiner Joystick, aktiver Joystick sein für deine Trainingsform. Und andererseits, glaube ich, erreichst du nochmal dadurch ein anderes Verhältnis mit dem Spieler und mit deinem Team in den einzelnen Situationen. Da gibt es ja viele davon. Aber das, glaube ich, ist insgesamt immer wieder auch bei uns im Club ein Thema. Trainerverhalten, Coaching, Aktivität. Das ist, denke ich, wichtig, nicht nur am Rand zu stehen. Den Klassiker, den weißt du, kennst du auch.
Ja.
So man da auch einfach mobil zu sein.
War das denn auch für die Spieler jetzt die Saison neu oder kannten die das schon?
Ich glaube, wir haben auch Neuzugänge, teilweise schon. Jeder Trainer macht es anders.
Wie gucken die dann? Also, ich habe das noch nicht so gesehen, ehrlicherweise.
Ja, ich glaube, vielleicht bei mir auch ein bisschen mehr als bei manch anderen. Ich glaube, jeder, das darf man ja auch nie verkennen. Klar hast du als Club eine Vision, ein Konzept, eine Spielidee, aber jeder macht es ja trotzdem nochmal in Dingen anders. Ja, also jeder sieht vielleicht, wir brauchen heute mehr das Doppelpassverhalten am Flügel. Und ich sage, wir brauchen eher Boxverteidigung, ja, als Beispiel. So, und das sind ja verschiedene Punkte und das macht es ja auch so spannend. Und deswegen ist, glaube ich, auch nicht jeder Trainer gleich und passt auch nicht zu jeder Mannschaft vielleicht. Auch ein interessantes Thema dazu, aber darauf zurückzukommen, ist es dann schon bei den Jungs am Anfang eine Umstellung gewesen. Aber jetzt war manchmal so am Anfang so, ja, die sind so auf den Platz gekommen, ne, dann wo ich da gesagt habe, ey, kommt los, geht's, spielt mit uns zusammen, keine Ahnung, 2-Kontaktspiel, übereinander und miteinander lachen.
Voll, also ihr habt das Training ja relativ lange aufgebaut, würde ich sagen, im Staff. Da war ich auch sehr beeindruckt, jetzt mal verschiedene Stationen schon. Aber als die Jungs dann auf den Platz kamen, dann ging es auf jeden Fall zur Sache. Du bist auch nicht nur aktiv, sag ich jetzt mal, mit den Beinen auf dem während des Trainings, sondern auch verbal. Sehr wertschätzend. Wie möchtest du da die Rolle ausfüllen als Trainer während der Einheit?
Kommen wir nochmal zurück zu dem Aufbau. Ich glaube, bei uns ist ja das System, dass wir immer 17 Uhr bis 19 Uhr Training haben, dass du einfach diesen Zeitslot, den du hast, effektiv nutzt. Und das ist einfach, dass du einen Trainingsaufbau hast vorher, dass A, eine Rollenverteilung im Trainerteam ist, und vor allen Dingen auch ein Aufbau ist, eine Planung, wo du nicht so viel umbauen musst, dass du diese 2 Stunden effektiv nutzt. Da sprechen wir aber auch immer wieder drüber mit den Trainern, in Workshops, in Coaching-Meetings. Und das ist vor allen Dingen wichtig, dass die Jungs in 2 Stunden eine Belastung haben, eine Intensität und vor allen Dingen auch eine persönliche Weiterentwicklung in ihrem Spiel. Ja, das würde ich dazu sehen. Jetzt nochmal, was war nochmal die andere Frage dazu?
Die Frage war eigentlich, wie du deine Rolle siehst während des Trainings. Jan. Ja.
Das ist manchmal eine Schwäche von mir. Ich schweife manchmal ab. Aber wir kommen wieder zurück.
Ich finde Podcast nicht so schlecht, würde ich sagen.
Okay, das ist gut. Lautstärke, ja, kann manchmal richtig gut sein, kann aber auch manchmal Hindernis sein.
Da laut warst du sogar, aber einfach, du hast bestimmt, dich mitgeteilt, gepusht bestimmt, hast du die Jungs.
Ja, das finde ich auch wichtig, dass du einfach als Trainer dahinter stehst. Also es wird doch mal ein kritisches Wort vielleicht mal kommen. Also war jetzt, glaube ich, schon, dass wir authentisch rübergekommen sind in der Situation oder des Trainings. Aber vor allen Dingen, dass die Jungs diese Zeit, das ist mir immer ganz wichtig, effektiv nutzen. Und dann haben sie manchmal auch andere Themen, schlechte Schulnote, familiäre Probleme. Aber dass sie trotzdem in diesem Moment, hey, komm, heute mach mal alles dafür. Und mir geht's persönlich, wenn ich Sport mache, ne, so immer danach besser. Und das sehe ich halt auch so bei so einem Fußballtraining, geiles Tor geschossen, geile Finte, getunnelt, Steckpass zwischen den Außenverteidiger und Innenverteidigerraum. Wir spielen eine tolle Flanke und köpfen das den Ball ins Netz und der zappelt im Netz. Ja, freuen wir uns doch alle, oder?
Ja.
Also sei doch mal ehrlich, ja, oder?
Ja, bei mir war es nicht das Torschießen, sondern das Dribbeln. Also immer so ein Beinschuss, dem beinharten Verteidiger. Das war auf jeden Fall immer mein Highlight im Training.
Also hast du einige Trainer zur Verzweiflung gebracht.
Würde ich so sagen. Hätte einen Trainer gebraucht, der sagt, Tiefe vor Breite, vielleicht sowas in die Richtung.
Okay.
Was mir aufgefallen ist im Training, dass du hast die Jungs jetzt nicht so oft zusammengerufen, sondern du hast auch, ich sag jetzt mal, kurze Anweisungen gegeben und dann auch danach das verfolgt, ne? Geguckt, wird es dann besser? Bei den Flanken war das zum Beispiel so, ihr habt, glaube ich, ein Spiel über die Flanken ins letzte Drittel gehabt. Der Spieler hat immer, glaube ich, mit rechts von der linken Seite geflankt und dann hast du ihm einmal erklärt, wie es mit dem linken, probier es aus und dann hast du das auch positiv gepusht, oder?
Ja, ich glaube, das ist ja so ein unterschiedliches Herangehen. Ne? Holt man die Mannschaft zusammen, erklärt man die Mannschaft in einem Kreis oder stellt man sie gleich auf die Position, jetzt egal jeglicher Trainingsform. Wichtig ist, dass man jetzt halt auch nicht 5-6 Minuten erklärt. Das ist, glaube ich, wichtig. Nochmal das Thema Effektivität. Da überprüfen wir uns auch wieder manchmal selber. Da bin ich auch immer nicht mal so. Ne? Ist auch manchmal wie das Wetter. Mal gut, mal schlecht. Das sind so individuelle Sachen, die man mit den Spielern hat. Ne? Was ist vielleicht an der Situation am effektivsten? Wie du sagst, mit dem Außenrisspass oder mit dem Innenspann zu spielen. Ich glaube, das sind Details, die entscheiden können im Endeffekt. Nochmal zurückzukommen, einfach wie man dann eine Trainingsform erklärt, gibt es da verschiedene Aufbauszenarien. Man kann auch, im Profibereich gibt es einen großen Bildschirm, da ist es auf dem Bildschirm. Man kann es vorher in die Kabine schon auf dem Bildschirm zeigen, den Jungs. Haben wir jetzt nicht immer die Zeit dafür, weil die Jungs halt dann auch immer kurz vor knapp teilweise kommen. Kannst den Jungs vor das Training per WhatsApp schicken oder wenn du so eine App hast über deinen Club, gibt es ja auch verschiedene Situationen. Also gibt es ja verschiedene Szenarien, das Training den Jungs rüberzubringen. Und das ist so eine Sache, wo es bei uns relativ zügig und schnell gehen soll, um dass die Trainingsform in Fluss bekommt.
Neben Effektivität hast du auch Intensität angesprochen im Training. Welche Schrauben dreht ihr da, um das herzustellen?
Ja, ich würde mal bei Intensität, es geht ja jetzt nicht nur um Laufen, 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 sondern um sinnvolles Laufen, vor allen Dingen um Aktivität. Überzahl in Ballnähe schaffen als Beispiel, Tiefenlaufwege, also ist ein cleveres Laufen. Es hat was mit Intensität zu tun, aber auch mit einem cleveren Laufweg. Man kann jetzt auch 20 Mal umsonst laufen, was vielleicht jetzt in der Situation nicht angebracht war. Das würde ich so mal ein bisschen zusammenfassen in der Hinsicht zu dem Thema Intensität. Also eher so manchmal / Aktivität und vor allen Dingen Cleverness und in der richtigen Situation das Richtige anwenden, das Spielfeld zu scannen, wo was gerade richtig angebracht ist.
Was würdest du denn sagen, was ist so wichtig in der U16 vielleicht, was die Spieler lernen, was sie von dir mitnehmen sollten die Saison?
einerseits hast du, glaube ich, immer so die Persönlichkeitsentwicklung, ne? Das sind pubertierende Jugendliche, also die haben verschiedene Dinge im Kopf. Also die haben auch manchmal Knete im Kopf. Du hast den Musiker in der Mannschaft. Wir haben am Anfang der Saison so ein kleines Spiel mit den Jungs gemacht, wo sie sich auch mal selber vorstellen mussten. Und da sind verschiedenste Dinge rausgekommen. Also wir haben zusammen gelacht und geweint. Und wir haben jetzt nicht über die Spieler gelacht, sondern vielleicht über eine lustige Anekdote, da wo auch wir Trainer involviert waren. Aber auch Sachen, wo du vielleicht über Spieler jetzt Bescheid weißt, wo du sagst, okay, der reagiert in der Situation so, ist jetzt vielleicht unangebracht, was du ihm gesagt hast, als Beispiel. Und das sind, denke ich, so verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Das heißt, du versuchst wirklich auch auf der persönlichen Ebene in erster Linie die Spieler zu begleiten,
ja, einerseits, oder? Klar, also du hast ja als Club ein Ziel. Das sind ja irgendwo Spieler für deine Profimannschaft zu entwickeln. Auf Bayer Leverkusen-Ebene natürlich jetzt schon ein brutales Level gerade. Aber auch die Spieler für andere Clubs ist ja eine passive, jedes NLZ macht das ja passiv für andere Clubs entwickeln, ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Also das wird sich auch nicht ändern. Und aber einerseits ist natürlich die Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir darauf zurückkommen, aber einerseits natürlich auch die individuelle Entwicklung als Spieler auf seiner Position, die irgendwann ein bisschen fester wird, sein Positionsprofil wird klarer. Dann auch, okay, du hast vielleicht 2, 3 retardierte Spieler, die kommen gerade nicht an den größeren vorbei, aber gib ihnen Zeit, ja, das haben wir nicht immer. Mhm. Aber vor allen Dingen, das sind verschiedene Faktoren, die du den Spieler für die nächsten Step, für die nächste Altersklasse mitgeben möchtest. Auch wenn es nur im einen Jahr ist. Und ich glaube, auch in einem Jahr kannst du viel, viel mitgeben für den Spieler, der irgendwann mal sagt, ey, ich erinnere mich daran damals. Das war wichtig für mich gewesen.
So, wir kommen jetzt zum Ende. Wir haben jetzt ja viel über auch deinen Werdegang gesprochen. Du wirst in deiner Zeit auch ganz viel verändert haben. Was waren denn so prägnante Dinge, die du früher mal gemacht hast, die du heute sagen würdest, oh, das würde ich jetzt nicht mehr so machen?
Gute Frage, Jan. Ja, da muss ich tatsächlich fast länger drüber nachdenken, okay, wenn ich das so sagen muss. Aber eigentlich eine interessante Frage, ja. Ich würde es mal so zusammenfassen, man hat immer wieder verschiedene Momente gehabt in seiner Trainerlaufbahn, aber auch in seinem Leben, wo du Erfahrungspunkte sammelst, die dir weiterhelfen und wo du vielleicht in ein oder anderen Situation anders reagieren würdest, wo du vielleicht Spieler verpflichtet hast, die sich dann gar nicht so entwickelt haben, wo du von Spielern überrascht warst, wo es noch hingegangen ist. Aber auch insgesamt vielleicht eine Freundschaft sich entwickelt hat mit dem ehemaligen Spieler, wo du heute noch Kontakt hast und über Zeiten sprichst, was wir vorhin hatten. Und ich glaube, irgendwo Erfahrungen sind wichtig als Trainer. Auch mal, keine Ahnung, gegen Abstieg spielen in eine Mittelfeldsaison, aber auch mal ganz oben mitspielen, was das bedeutet. Und also verschiedene Gesichtspunkte, die dich in deiner Trainerrolle weiterbringen, entwickeln, die du dann ja persönlich gesehen dann ja in Zukunft besser machen möchtest vielleicht und die es vielleicht nicht ganz gelingt oder vielleicht doch gelingt und da dementsprechend drüber zu reflektieren, was du so ein bisschen in die Richtung meintest, das würde ich mal so ein bisschen in diese Richtung sehen, ohne jetzt einen bestimmten Punkt zu sehen. Ich glaube, man hat ja verschiedene Trainerlizenzen gemacht, Hospitation, Praktikas, wo du dir überall was mitgenommen hast für deine Arbeit, wo du selber reflektierst hast, passt das bei dir rein? Wie kommt es überhaupt dann an, wenn du es selber ausprobierst? Und da dementsprechend es so ist, dass da verschiedene Punkte es gibt und Stellschrauben, die du mal links, mal rechts gedreht hast und dich in deinem ja, Mindset, wenn wir es mal so nennen wollen, da zu entwickeln.
Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Wer jetzt noch mehr von Benno erfahren möchte über die Trainingsarbeit, wie so eine Trainingseinheit aussieht oder einen Wochenplan, der muss einfach nur unser Heft abonnieren. Da kommt nämlich jetzt ein großer Beitrag in der Oktoberausgabe, wo es um Leistungszentren geht. Benno, danke dir für deine Zeit.
Danke dir, Jan.
Und ja, viel Erfolg auf deinem Weg.
Danke.